Deutschlandfunk, eine Welt.
Felicien Kabuga war lange Zeit einer der meistgesuchten Männer der Welt, denn er gilt als Drahtzieher und mutmaßlicher Finanzier des Genozids in Ruanda. Schätzungsweise 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurden 1994 in dem 100 Tage währenden Völkermord getötet. Kabuga soll die Waffen und die Hasspropaganda finanziert haben, die den Völkermord überhaupt ermöglicht haben. 26 Jahre lang lebte er unbehelligt in Europa, bis er vor 2 Jahren festgenommen wurde. Seit Ende der Woche steht er nun vor Gericht beim Strafgerichtshof für Ruanda in Den Haag. Doch eine klare Verurteilung, die könnte schwierig werden, sagte der niederländische Politikwissenschaftler Philipp Reintjes.
Je höher man in der Hierarchie geht, desto weiter geht man auch weg von der eigentlichen Gewalt. Und das wird die größte Herausforderung für die Ankläger sein, eine direkte Verbindung aufzuzeigen zwischen Kabuga und dem Genozid von 1994.
Wie dieser Prozess in Ruanda selbst beobachtet wird, das habe ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Diekans besprochen, die gerade in Ruanda war. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie präsent der Prozess dort ist.
Ja, dieses Verfahren hat auf jeden Fall große Relevanz, denn das ist ja nicht irgendwer, der jetzt in Den Haag vor Gericht steht, sondern einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Völkermords. Inzwischen ist Felicien Kabuga zwar Ende 80 und macht einen eher harmlosen Eindruck, aber ihm wird nachgesagt, dass er absolut grausam und skrupellos sein kann. Er soll den Genozid im Wesentlichen vorbereitet haben. Da fällt immer wieder das Schlagwort Finanzier des Völkermords. Denn Kabuga, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hatte, der war irgendwann einer der ersten Dollarmillionäre in Ruanda, hatte zum Beispiel eine ganze Teeplantage und zahlreiche Immobilien. Und diesen Reichtum hat er dann laut Anklage genutzt, um unter anderem einen Radiosender aufzubauen, in dem Hassbotschaften gegen die Tutsi verkündet wurden. Vor allen Dingen aber soll er die Inter-Ahamwe-Miliz gegründet und bewaffnet haben. Das ist die Miliz, die all die Grausamkeiten verübt hat. Ja, und um diese Anklagepunkte geht es jetzt eben in Den Haag. Und der Prozess wird natürlich auch von den Medien in Ruanda genau verfolgt. Wie schon die ganze Entwicklung seit Kabugas Verhaftung 2020 in Frankreich. Der Mann war ja jahrelang unauffindbar, ein Phantom sozusagen. Darum waren jetzt auch viele in den Gerichtssaal gekommen, um ihn zu sehen. Aber dann ist Felicien Kabuga ja gar nicht selbst zu der Prozesseröffnung erschienen. Da war die Enttäuschung dann natürlich groß, wie ein Reporter sagte, ja, dass er nicht zu sehen war.
Lassen Sie uns über Kabuga sprechen. Was sagen die Menschen in Ruanda über ihn?
Ja, ich war ja jetzt gerade da und habe da auch wieder Opfer des Völkermords getroffen, unter anderem eine Frau, Monique heißt die, bei der wurde fast die komplette Familie ausgelöscht, also die Eltern und 5 Geschwister wurden brutal ermordet, nur Monique und eine Schwester haben überlebt. Und die hat mir gesagt, dass es für sie eine Erleichterung ist zu sehen, dass Kabuga verhaftet wurde.
Wir waren froh, als er festgenommen wurde. Er war sehr reich. Aber er hat diesen Reichtum nicht zum Guten genutzt. Es ist Zeit, dass er zur Rechenschaft gezogen wird.
Monique hat in ihrem Wohnzimmer immer noch direkt neben dem Sofa ein Bild mit Fotos von ihren getöteten Eltern und auch von den Geschwistern. Das ist für sie also immer noch eine tägliche Erinnerung. Und darum spielt der Prozess für sie und auch für viele andere eine große Rolle. Das meint auch ihr Mann Joseph.
Es ist wichtig zu zeigen, dass es Gerechtigkeit gibt. Niemand steht über dem Gesetz. Die Opfer sehen, dass es Institutionen gibt, die ihre Rechte schützen.
Es hat ja schon einige Prozesse gegeben, am Anfang noch an einem speziellen Gerichtshof in Tansania und es gab die sogenannten Gacaca, eine Art Volksgerichtshöfe in Ruanda. Aber dieser Prozess ist eben nochmal besonders relevant, weil es Kabuga ist, einer der mutmaßlichen Haupttäter, der vor Gericht steht.
Gibt es eigentlich auch den Wunsch der Ruander, dass dieser Prozess im Land selbst stattfindet?
Ja, das hat man irgendwann dann ja schon bewusst auch ausgelagert und hat dann quasi die schweren Fälle aus dem Land rausgenommen. Also in den Gacaca dann, in diesen Volksgerichtshöfen, da ging es dann mehr um ja Fälle, wo jemand dann jemandem auch eine Kuh gestohlen hat und wo man dann auch quasi solche Kompensationen wieder machen konnte. Aber es wurde ja dann extra am Anfang dieser Strafgerichtshof in Arusha in Tansania eingerichtet und als dann die meisten Fälle abgehandelt waren und sich das nicht mehr lohnte, diesen Betrieb dafür aufrechtzuerhalten, hat man eben die letzten dann ausgelagert nach Den Haag.
Nun ist dieser Völkermord, der Genozid, 28 Jahre her ungefähr. Wie ist das Zusammenleben von Hutu und Tutsi heute in Ruanda?
Ja, wenn wir da jetzt nochmal auf Monique schauen, eben die Frau, deren Familie fast ausgelöscht wurde, die lebt jetzt weiter Tür an Tür mit den Frauen der Täter. Also eine ihrer Nachbarinnen war mit dem Mann verheiratet, der zugegeben hat, Moniques Vater umgebracht zu haben. Der ist dann dafür auch in Ruanda ins Gefängnis gekommen und ist in der Haft gestorben. Auch der Mann einer anderen Nachbarin war in der Inter-Ahambwe-Miliz. Ja, und mit dieser Bürde leben diese Frauen jetzt noch jeden Tag. Nicht nur Monique, sondern auch die beiden anderen, die ja auch 28 Jahre später noch von Schuldgefühlen geplagt werden, obwohl es ja genau genommen nicht ihre Schuld ist, sondern die Schuld ihrer Männer. Ja, alle diese Frauen sind jetzt schon über 60. Eine der Nachbarinnen ist sehr krank. Die sind sogar in einer Art dann aufeinander angewiesen und helfen sich da auch zum Beispiel, indem sie dann mal füreinander einkaufen oder sowas. Also das ist schon so eine ganz besondere Schicksalsgemeinschaft. Ja, und ähnliche Geschichten wie diese lassen sich eben noch in vielen Orten in Ruanda finden.
Das heißt, das Ganze wird von den Fragen und Problemen des Alltags überlagert, mögliche Spannungen.
Ja, also es sind schon immer noch Spannungen da, auch wenn jetzt Ruandas Regierung unter Präsident Paul Kagame, dessen Armee damals ja den Völkermord beendet hat, auch wenn diese Regierung ganz klar sagt, wir sind jetzt ein Volk, also wir wollen diese Unterscheidung in Hutu und Tutsi nicht mehr, aber die gibt es natürlich trotzdem noch. So ein Bekannter in Ruanda, der eine Mutter hat, die Tutsi ist, und einen Vater, der Hutu ist, der hat mir erzählt, dass auch das immer wieder Spannungen auslöst. Der wird eben von vielen als Tutsi wahrgenommen, weil er eher so aussieht. Wenn sich dann rausstellt, dass er auch Hutu ist oder sogar Hutu, weil das bestimmt eben der Vater, wo man dann dazu gehört, dann wurde er schon beschuldigt, ein Spion zu sein. Also man sieht diese ganze Strategie der Regierung, das so ein bisschen auch totzuschweigen und einfach zu sagen, wir sind jetzt ein Volk, das funktioniert nicht. Zumal das ja auch genau genommen wieder eine vorgegaukelte Strategie ist, denn in Wirklichkeit wird Kagame ja auch unter anderem beschuldigt, eine Tutsi-Miliz im Nachbarland Kongo zu unterstützen. Also auf der anderen Seite der Grenze wird der Konflikt zwischen den Volksgruppen noch weiter blutig ausgetragen. Und das zeigt, dass es nicht nur noch lange dauern wird, bis die alten Wunden verheilt sind, sondern dass in einer Art sogar auch noch neue Wunden entstehen.
Gibt es in Ruanda auch im Alltag vielleicht Mechanismen, um diese alten oder vielleicht gar nicht mal so alten Wunden heilen zu lassen?
Nein, die Strategie der Regierung ist ja eben zu sagen, das liegt jetzt hinter uns und wir gehen jetzt voran, also gar nicht mehr so in die Vergangenheit zu gucken. Das heißt, solche Aufarbeitungsmechanismen, jetzt abgesehen von den Gacaca eben, die es dort gab, die sind ansonsten nicht so im Platz. Und letztendlich muss jede selbst mit der eigenen Geschichte dann fertig werden. Und da das ja so große Traumata sind, die Menschen erlebt haben, ist das natürlich unglaublich schwer.
Also Aufarbeitung findet nicht statt?
Zumindest nicht öffentlich, wie das denn jeder irgendwie für sich selber macht. Das bleibt dann natürlich jedem Einzelnen dann nochmal überlassen. Also es wird schon in Ruanda jedes Jahr auch ganz groß der Tag gefeiert, an dem Paul Kagames Armee dann eben das Land von den Hutu-Milizen befreit hat. Da guckt man dann immer noch auf diesen Erfolg zurück, aber man guckt halt nicht mehr so stark auf die Wunden zurück. Also es gibt zwar dann auch noch so einzelne Orte, also es gibt Denkmäler, viele dieser Verbrechen sind ja auch in Kirchen begangen worden, da sind einige von denen dann zu Gedenkstätten umgewandelt worden. Also da hat man das so an einzelnen Orten, aber insgesamt in der Gesellschaft hat man es zu wenig.
Umso wichtiger dürfte der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Völkermords gegen Kabuga sein. Über den sprach ich mit Antje Diekans, unserer Afrika-Korrespondentin.